Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
ein Mann, der schon früh Zeitungen gegründet hat. Er hat angefangen als Gründer der Schülerzeitung Schwarzer Elch. Später war er Gründer und Herausgeber des Magazins Cicero. Schon ein bisschen größer, würde ich sagen. Außerdem war er unter anderem Chefredakteur der Tageszeitung Welt und beim Magazin Focus. Und er ist jetzt Verleger der Weimar Media Group und veröffentlicht regelmäßig Kolumnen. Ich sage herzlich willkommen, Wolfram Weimar.
Guten Tag nach Berlin.
Herr Weimar, ich beginne die Sendung immer mal ganz gerne mit dem sogenannten Check-in-Generator. Das ist eine Internetseite, die spuckt mir auf einen Klick eine Frage aus, die man dann für die Auflockerung bei Meetings nutzen kann. Ich mache das gerne immer zum Einstieg in die Sendung. Ich drücke hier mal kurz. Ah ja, welches Talent haben Sie, von dem nur wenige wissen?
Ich bin ein begnadeter Tänzer.
Oh, welche Richtung? Tango?
Nein, es ist etwas lustig. Der Spiegel hat einmal ein Porträt über mich geschrieben oder über Journalisten an sich und beschrieb eine Szene beim Bundespresseball, wo ich getanzt habe. Und in dieser Sekunde, wo die Reporterin hingeguckt hat, muss mir ein guter Move gelungen sein, denn in Wahrheit bin ich ein miserabler Tänzer. Aber seitdem das im Stern stand, fragt mich jeder und bei jedem Ball werde ich aufgefordert, ich soll doch meine großen Tanzeskünste mal vorführen. Die sind aber überschaubar.
Das heißt, da hatten Sie Ihre 5 Minuten Fame und dann fällt es negativ auf Sie zurück.
Aber ehrlich gesagt, es waren mehr 5 Sekunden, aber es hat gereicht.
Aber tanzen Sie gern?
Ja, ich tanze sehr gerne mit meiner Frau, und aber eben nicht besonders gut.
Na, aber der Spaß dran ist doch die Hauptsache. Dann bin ich gespannt, wie wir hier heute unsere Tanzmoves in Bezug auf die Themen dieses Tages so koordiniert bekommen. Sie sind ja zugeschaltet, aber wir hoffen einfach, dass die Leitung hält, und sie klingen eigentlich auch fast, als wären sie im Studio. Das freut mich sehr. Und wir beugen uns wie immer über die Nachrichtenlage und schauen unter anderem auf die Wohnungsnot und auf Bundespräsident Steinmeier. Der trifft heute nämlich in diesen Minuten den türkischen Präsidenten Erdogan im Präsidentenpalast. Und ich freue mich, dass Sie zuhören. Ich habe den Münchner Verleger und Publizisten Wolfram Weimar jetzt am Telefon. Ich habe gerade noch geunkt, dass hoffentlich die Leitung hält. Das wollte sie nicht, aber wir freuen uns, dass Sie so schnell dann an Ihr Handy gegangen sind, Herr Weimar. Er ist mein Gast hier heute, um auf die Themen dieses Tages zu schauen. Ich zitiere aus dem Koalitionsvertrag: Wohnen ist ein Grundbedürfnis. Wir werden dazu beitragen, dass ausreichend Wohnraum geschaffen wird und das Bauen und Wohnen der Zukunft bezahlbar, klimaneutral und barrierearm wird. Heute stellt Bundesbauministerin Clara Geiwitz ihren nationalen Aktionsplan gegen Wohnungslosigkeit vor. Also da geht es ja tatsächlich dann eben um Menschen, die gerade keinen Mietvertrag haben. Und dieser Aktionsplan, der soll eben einen Teil dessen, was ich da gerade aus dem Koalitionsvertrag zitiert habe, einlösen. Und wir hören noch mal kurz unserem Hauptstadtkorrespondenten Jim Bob Nikschas zu, der fasst zusammen, wen Wohnungslosigkeit ganz besonders betrifft.
Jeder Vierte hatte Mietschulden, konnte sich seine Bude also einfach nicht mehr leisten. Dahinter stecken dann oft Gründe wie Krankheit, Arbeitslosigkeit, Suchtprobleme oder auch Schicksalsschläge, Trennungen vom Partner oder Probleme mit den Eltern. Unter den Wohnungslosen sind nämlich auch gerade viele junge Menschen, die zu Hause rausgeflogen sind, Geflüchtete oder auch Frauen, die vor Gewalt in der Partnerschaft fliehen. Und ein Großteil dieser Menschen hatte tatsächlich auch noch nie eine eigene Wohnung.
Ja, Herr Weimar, ich habe da bei mir selber gemerkt, als ich dem Hauptstadtkorrespondenten dazugehört habe, dass ich dann doch eine Art Klischee von wohnungslosen Menschen im Kopf habe, das zum Teil sicher zutrifft, ne? Menschen, die schon ganz lange keine Wohnung mehr haben, aber dass es natürlich auch immer öfter Menschen betrifft, die eben ihre Miete oder ihren Mietvertrag, den sie ja eigentlich haben, also die Wohnung, die sie haben, sich nicht mehr leisten können. Oder ich höre auch immer öfter von Studierenden, die in einer neuen Stadt eine Wohnung finden möchten, aber eben keine finden und dadurch ihren Studienplatz zum Beispiel nicht antreten können.
Ja. Ja, wir haben ein gewaltiges Problem am Wohnungsmarkt. Das betrifft in diesem Segment inzwischen Hunderttausende. Das Problem betrifft aber die Gesamtbevölkerung in Deutschland. Wir wollten eigentlich mit der Ampelregierung, so war es ja auch im Koalitionsvertrag festgeschrieben, 400.000 neue Wohnungen pro Jahr bauen um den Markt zu entspannen. Im letzten Jahr waren das nur 260.000. Und die Baugenehmigungen sind rückläufig. Wenn Sie sich diese Kurve mal angucken, die sieht aus wie eine abschüssige Skipiste. Wir hatten im Januar und Februar nur 17.000, 18.000 Baugenehmigungen. Und wir hatten in den vergangenen Jahren immer über 30.000. Das heißt, es werden auch in den nächsten Monaten viel zu wenig Wohnungen und Häuser gebaut. Und da liegt das eigentliche Problem. Das Angebot ist viel zu klein und die Nachfrage ist zu groß. Die Bevölkerung wächst. Wir haben einen großen Zuzug von Migranten. Und deswegen haben wir einen angespannten Wohnungsmarkt in allen Segmenten, von den Ärmern in der Bevölkerung bis zu den normalen bürgerlichen Familien, die sich überlegen, können wir uns nicht ein Häuschen bauen? Und deswegen ist die Lage dramatisch und die Politik muss unbedingt etwas tun.
Jetzt haben Sie gerade den sogenannten Ludwig-Erhard-Gipfel ausgerichtet am Tegernsee. Da war unter anderem auch Bundesbauministerin Clara Geiwitz zu Gast. Und Sie haben im Vorfeld der Nennung erzählt, dass Sie gerade auch mit ihr genau über dieses Thema gesprochen haben. Jetzt würde ich sagen, Clara Geiwitz bemüht sich redlich, aber Sie haben es gesagt, 400.000 neue Wohnungen waren im Koalitionsvertrag eigentlich anvisiert. Das IFO-Institut sagt, es gibt einen totalen Rückgang. 2023 sind gerade mal rund 245.000 neue Wohnungen fertig geworden. Also was hören Sie denn direkt von der Ministerin? Wie rechtfertigt sie dies denn?
Also Frau Geiwitz gehört zu der Kategorie integre, redliche Politikerin. Es ist interessant, mit ihr darüber zu reden, weil sie verniedlicht das Problem auch nicht. Sie sieht auch, dass wir in allen Belangen, Baugenehmigung, Bautätigkeit, Immobilienpreise, sozialer Wohnungsbau im Moment gravierende Probleme haben. Und die Frage ist nur, was kann eigentlich Politik dagegen tun? Und die Antwort wäre, wir müssen radikal entbürokratisieren. Wir haben beim Bauen in Deutschland inzwischen so viele Vorschriften wie kein anderes Land der Welt. Das reicht von dem Feuerschutz, der bei uns der strengste der Welt ist, bis zu Heizungsregeln zum Klimaschutz. Und das ist ein Element. Das zweite ist, wir brauchen neues Bauland. Die Kommunen müssen Gebiete ausweisen, dass gebaut werden können. Und das dritte ist, wir brauchen Bauförderprogramme, um die hohen Zinsen auszugleichen, so wie in den 50er Jahren. Und dann käme ein Impuls in den Markt. Man könnte auch über Steuerbefreiung für Bauherren, für junge Familien reden. Und das muss die Politik tun. Und das fällt ihr wahnsinnig schwer. Bislang hat die Ampel es nicht geschafft, dort etwas zu bewegen. Nur im sozialen Wohnungsbau haben sie etwas getan. Das ist gut, das ist wichtig, gerade auch für das ärmere Segment. Aber in der Breite müssen wir bauen, bauen, bauen. Und solange wir das nicht tun, wird sich die Lage nicht entschärfen.
Das heißt, ich höre da bei Ihnen raus, Sie haben schon das Gefühl, wenn da bestimmte bürokratische Hürden wegfallen, dann wird der Markt das schon regeln. Jetzt habe ich aber den Eindruck, genau das funktioniert ja nicht. Ne? Die Politik hat ja schon das Ziel, auch wirklich Steuern einzugreifen und zu sagen, wir haben hier so eine Zahl reingeschrieben, aber auch das funktioniert ja nicht. Also wie soll das denn jetzt plötzlich dann aus dem Hut gezaubert werden?
Es kann nur der Markt regeln und zwar deswegen, weil beim Bauen traditionellerweise über 90% aller Investitionen privater Natur sind. Und wenn Sie dort etwas verbessern wollen, dann müssen Sie private Investitionen mobilisieren. Das klingt so abstrakt, als seien da irgendwelche Heuschrecken in Frankfurt oder in New York dahinter. Aber da geht es um den ganz normalen, die ganz normale Familie, die sich überlegt, bauen wir uns jetzt ein Häuschen am Stadtrand oder nicht? Das sind Investoren und denen müssen wir es leichter machen. Die müssen zinsgünstige Kredite haben, die dürfen nicht durch Vorschriften erdrückt werden, die müssen einen schönen Bauplatz kriegen können. Und diese Offensive, dass man privates Kapital mobilisiert, das ist jetzt nötig. Der Staat kann im sozialen Wohnungsbau hier und da was tun. Da bewegt er sich jetzt auch etwas besser voran, aber das lindert das Problem nicht. Wir müssen Hunderttausende von neuen Wohnungen bauen, überall in ganz Deutschland. Und deswegen braucht es diesen Ruck im Immobilienmarkt.
Jetzt haben Sie gerade die Familie, die sich am Stadtrand ein Häuschen bauen möchte, angesprochen, Herr Weimer. Ich möchte noch mal zurückkommen zum Nationalen Aktionsplan gegen Wohnungslosigkeit, das ja heute Bundesbauministerin Clara Geiwitz heute ab 13.30 Uhr vorstellt. Ich glaube, da geht es nicht unbedingt um die Familie, die sich potenziell ein Haus am Stadtrand leisten kann. Also wie ist es denn möglich, da dann wirklich auch die, die es betrifft, die wirklich möglicherweise in ein paar Monaten ihre Miete nicht mehr zahlen können, die Mietschulden haben, die dann rausfliegen, vielleicht auf die Familien zu gucken, Alleinerziehende, Geringverdienende?
Aber wenn Sie den Immobilienmarkt insgesamt beleben, dann wird das in allen Segmenten für Entspannung sorgen, sowohl bei der Villa im Nobelgebiet, als auch im sozialen Wohnungsbau irgendwo in einem Brennpunkt. Es ist am Ende eine Frage von Angebot und Nachfrage. Wenn Sie das Angebot nicht erhöhen, dann steigen die Preise. Und deswegen müssen wir unbedingt über das Angebot reden. Das betrifft in den unteren Segmenten bei den armutsgefährdeten Menschen natürlich auch den sozialen Wohnungsbau. Dort muss gebaut werden. Wir brauchen sozialen Wohnungsbau in Deutschland, gerade in den Brennpunkten, dass sich auch arme Leute ein gutes Wohnen leisten können. Und da zumindest ist die Ampel im Moment unterwegs und da steigen auch die Zahlen, aber nicht annähernd in dem Maße, wie es müsste. Das geht am Ende nur über privates Kapital und deswegen braucht es diese Immobilienoffensive.
Wolfram Weimer hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Vielen Dank bis hierhin. Die Robert-Bosch-Stiftung, die hat das sogenannte Deutsche Schulbarometer rausgebracht heute. Das ist eine repräsentative Studie und die zeigt laut der Stiftung, dass Gewalt an der eigenen Schule das Burnout- und Stressrisiko von Lehrpersonen deutlich erhöht. Ist jetzt nicht so überraschend. Mehr als ein Drittel der Befragten sagt, ich fühle mich mehrmals pro Woche emotional erschöpft. Und der Personalmangel tut da sein Übriges. Wolfram Weimer, da hilft dann auch keine Verbeamtung. Das Land Berlin hat ja zum Schuljahr 22/23 die Verbeamtung wieder eingeführt. Aber wenn die Bedingungen natürlich so sind, rennen dann doch einige wieder schreiend weg.
Nein, ich glaube, das Problem ist viel, viel größer. Die Studie ist in Wahrheit schockierend. Wenn man sich vorstellt, dass 27% der Lehrer sagen, sie würden gerne kündigen, dann ist das natürlich ein schockierender Befund. Wenn Sie das in normalen Unternehmen hätten, dann hätten Sie eine große Krise in Ihrem Betrieb. Und in den Schulen haben wir die Krise. Und der schockierendste Befund, der in dieser Studie nun hervortritt, ist die Frage der Gewalt. Wir haben ganz offensichtlich in den vergangenen Jahren eine Zunahme von Gewalt, von Aggression, auch von Mobbing, von Messerstechereien, von Drogenkonsum an den Schulen, der vor 20 oder vor 40 Jahren undenkbar gewesen wäre. Und das betrifft insbesondere die Ballungsräume. Und dass die Lehrer sagen, uns wachsen die Dinge über den Kopf, mit diesen sozialen Problemen können wir gar nicht mehr fertig werden in der Schule. Das wird in dieser Studie offenbar. Und das sollte der Gesellschaft sehr zu denken geben.
Noch eine kurze Nachfrage, Stichwort Messerstechereien. Also ich habe jetzt in meinem Umfeld das tatsächlich noch nicht mitbekommen, dass da auf dem Schulhof Messer gezogen wurden. Ich verstehe, da gibt es immer auch eine Bubble sozusagen, die man sieht und die man vielleicht nicht sieht. Aber haben Sie da ein Beispiel?
Oh, da sollten Sie mal die Nachrichtenagenturen der letzten 2 Jahre sich angucken oder die Polizeiberichte oder auch die Berichte aus der Lehrerschaft. Es ist ein gewaltiges Problem. Es gibt viele Schulen, die verpflichten die Schüler morgens ihre Messer abzugeben. Die Frage, wie Schlägereien stattfinden, wie Drohungen, ich werde dich niederstechen und solche Dinge, die auch bei jüngeren Altersklassen nun schon Alltag geworden sind. Und das wird in dieser Studie ja ganz offenbar. 47% der Lehrerinnen und Lehrer sagen, dass Gewalt bei ihnen jetzt ein Riesenproblem geworden ist. Und wenn das jeder zweite Lehrer sagt, dann glaube ich, ist da was dran.
Jetzt habe ich letztens ein Gespräch geführt mit einer Lehrerin, die erlebt tatsächlich auch regelmäßig Gewalt auf dem Schulhof. Also geht jetzt eher nicht um Messer, aber sie sagt, es geht auch immer mehr. Sie lehrt an einem Gymnasium. Auch um das Thema des Konflikts im Nahen Osten. Und sie hat wirklich Situationen formuliert, die möchte ich jetzt aus Anonymitätsgründen nicht ausführen, aber wirklich formuliert, wie machtlos sie sich fühlt und wie schwierig es auch ist, in der Lehrerschaft dem Herr zu werden, weil eben auch die Schulleitung sagt, wir haben hier gerade überhaupt gar keine Instrumente an der Hand, weil wir eigentlich gar nicht mehr Unterricht machen können. Wir müssen erstmal irgendwie grundsätzlich klären, dass wir hier so einen Unterrichtsraum schaffen, in dem alle irgendwie friedlich sitzen können. Das hat mich schon auch mitgenommen, muss ich sagen.
Ja. Da sieht man, dass Schule natürlich häufig soziale Probleme, die in der Gesellschaft groß werden, dann irgendwie ausbaden muss. Und da wird es dann ganz konkret und unangenehm. Das Migrationsproblem, was wir in Deutschland haben, hat gewaltige Dimensionen angenommen. Und in den Schulen trifft das natürlich dann auf eine Realität, die zum Teil schwer zu handeln ist. Das hat mit Wertevorstellungen zu tun, das hat mit der Akzeptanz von Frauen zu tun, das hat mit natürlich auch Sprachkompetenz zu tun, mit Kulturkompetenz. Und wir haben in bestimmten Städten einen Migrantenanteil, der weit über 50% gibt, in bestimmten Stadtteilen ist er über 70%. Und solche Schulklassen zu beschulen, ist für einen Lehrer natürlich schwer. Und wenn dann das Leistungsniveau insgesamt sinkt, dann ist das auch ein Ergebnis dieses sozialen Konflikts. Deswegen ist das etwas, was Schule so alleine gar nicht lösen kann.
Obwohl
Schule
es ja
lindert nur die Probleme, aber diese Frage, dass es ein zu viel an Migration ist, was ja viele Lokalpolitiker jetzt aller Parteien adressieren, das ist einfach gegeben.
Ich glaube, auch da ist es natürlich total wichtig, auch zu differenzieren. Und gerade jetzt auch nach dem Beginn des Kriegs in der Ukraine sind ja wirklich viele Menschen gekommen, die eben auch in den Schulen plötzlich einen Platz haben mussten. Aber ich glaube, auch da, nur letzter Satz, bevor wir gleich zum nächsten Thema übergehen, ist es auch total wichtig, dass es eigentlich Klassen gibt, die heterogen sind, wo sich auch die Schülerinnen und Schüler gegenseitig ergänzen können sozusagen. Und es eben nicht so ist, dass es eine Klasse gibt, da spricht der Großteil zum Beispiel kein Deutsch, und eine andere Klasse oder eine andere Schule, wo eben, sage ich mal, in Anführungszeichen die Kinder der Eliten dann beschult werden. Also größere Heterogenität wäre da vielleicht ein Beginn, aber natürlich braucht es dann auch noch das Lehrpersonal, das wirklich da ist und das geschult ist, um dem Problem vielleicht ein bisschen was entgegenzusetzen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist schon seit Montag in der Türkei. Er hat unter anderem schon den Istanbuler Bürgermeister İmamoğlu getroffen und Erdbebenopfer in Gaziantep besucht. Und jetzt in diesen Minuten steht das Treffen mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan auf dem Programm. Und wir hören es schon im Hintergrund. Wir haben unseren Korrespondenten hier gleich dazu geschaltet, der uns berichtet, was da gerade vor sich geht im Präsidentenpalast. Und ich freue mich, auf dieses Thema zu schauen mit meinem Gast, dem Münchner Verleger und Publizisten Wolfram Weimer, und mit unserem Korrespondenten Frank Kapellan, der begleitet den Bundespräsidenten Steinmeier bei seiner Reise. Herr Kapellan, was geht denn da gerade vor sich im türkischen Präsidentenpalast?
Also ich muss sagen, ich stehe direkt vor dem Präsidentenpalast und hier erwarten wir jetzt in wenigen Sekunden, ich sehe sie, glaube ich, da hinten ankommen, die beiden Präsidenten. Der deutsche Bundespräsident wird hier mit militärischen Ehren empfangen und die Ehrengarde übrigens in türkisfarbenen Uniformen. Es gibt auch keinen roten Teppich, es gibt einen türkisfarbenen Teppich, das hat Erdogan, der türkische Präsident, vor einigen Jahren so angeordnet, um auf die Farbe, die den Namen ja auch beinhaltet, den Namen Türkei, um darauf anzuspielen. Also die beiden werden jetzt hier diesen Teppich entlangschreiten. Hier werden gerade die Gewehre erhoben und dann werden wohl gleich in einigen wenigen Sekunden die Nationalhymnen hier erklingen. Also man merkt, man hat das ganz große Besteck aufgefahren für den Gast aus Deutschland. Frank-Walter Steinmeier kennt Präsident Erdogan sehr gut. Er hat ihn im November erst in Berlin zum Besuch empfangen, aber er war noch nie als Staatspräsident hier, als Bundespräsident. Da gab es eben zu viele Differenzen zwischen Deutschland und der Türkei und dann hat man diesen Besuch lange Zeit aufgeschoben. Aber jetzt ist er hier und Sie haben es eben angedeutet, er trifft den türkischen Präsidenten Erdogan erst am letzten Tag. Er ist gleich zu einem längeren Gespräch mit ihm verabredet. Jetzt hören Sie es. Vielleicht im Hintergrund klingt die deutsche Nationalhymne und einige Salutschüsse sind auch zu hören. Und wenn ich mich jetzt auf die Zehen stelle, dann kann ich sehen, wie die beiden Präsidenten jetzt diese Ehrenformation gleich abschreiten. Und übrigens auch an der deutschen Delegation dann vorbeischreiten werden. Der Bundesfinanzminister Christian Lindner ist ja ebenfalls mit im Gefolge der deutschen Delegation. Auch damit wollte Steinmeier offenbar diesen Besuch seinerseits hier noch ein wenig aufwerten, kann man sagen.
Und wer jetzt hier wirklich live dabei, Herr Kapellan, Wolfram Weimer, ich habe den Eindruck, dass die deutsche Politik ja oft so dazwischen hängt. Ne? Einerseits braucht sie die Türkei, es gibt ja auch immer noch das Türkei-Flüchtlingsabkommen. Die Türkei sorgt dafür, dass viele Menschen eben nicht weiterreisen. Gleichzeitig ist die Türkei auch schon in den Schlagzeilen immer wieder für Menschenrechtsverletzungen, für die Pressefreiheit, die eingeschränkt ist. Und Steinmeier hat im Vorhinein auch schon gesagt, das werden nicht in allen Punkten einfache Gespräche. Also wirklich kein leichter Partner.
Nein, es ist ein Eiertanz, den Steinmeier da vollführt, aber er ist ein Experte im Eiertanzen. Schon als Außenminister hat er das mit der Türkei recht geschickt gemacht. Jetzt haben wir natürlich eine schwierige Konstellation. Es war gerade der Hamas-Führer bei Erdogan. Erdogan umgeht die Sanktionen gegen Russland, indem er die Beziehung zu Moskau ganz aktiv offen hält und gute Geschäfte damit macht. Dann ist er ein Halbdespot, die Menschenrechtsfrage. Also es gibt viele wunde Punkte, die Steinmeier ansprechen will. Auf der anderen Seite brauchen wir die Türkei aus vielerlei Gründen. Unsere Beziehungen sind traditionell ja zwischen Deutschland und der Türkei enger als zu fast allen anderen Staaten in Europa. Und deswegen muss er sich da so durchlavieren. Und ich bin immer neugierig, was nachher bei herauskommt.
Ja, absolut, würde ich Ihnen völlig recht geben. Wir brauchen die Türkei. Das zeigt sich gerade in diesen Tagen. Sie haben den Besuch von Hania hier in Istanbul, ist das gewesen, vergangenen Wochenende angesprochen. Und das will eben auch Steinmeier ausloten. Erfragen, inwieweit die Türkei möglicherweise eine Vermittlerrolle im Nahostkonflikt spielen kann, inwieweit sie möglicherweise über Hania, über diesen Kontakt zum Hamas-Auslandschef eben auch darauf hinwirken kann, dass israelische Geiseln freigelassen werden. Also all das will er ansprechen. Nicht zu vergessen auch der Krieg gegen die Ukraine. Auch da haben wir ja gesehen, dass die Türkei durchaus ein wichtiger Partner ist. Stichwort Getreideabkommen mit Russland. Also da will man versuchen, den türkischen Einfluss zu nutzen. Und man will vor allen Dingen auch verhindern, dass sich die Türkei eben noch weiter anderen Mächten wie Russland und China zuwendet, dass sie als Partner nicht verloren geht. Aber natürlich wird das alles schwierig, wenn wir uns daran erinnern, dass Präsident Erdogan ja die Hamas als Befreiungsorganisation, als legitime Befreiungsorganisation bezeichnet hat. Und das klingt ja alles nach. Aber Steinmeier hat uns auch gegenüber gesagt, ja, man kennt diese Konflikte, man muss es ansprechen, man muss die Menschenrechtssituation ansprechen, aber man darf sich die Kanäle eben nicht verbauen. Und man hat die Hoffnung, dass man über Erdogan jetzt in diesen Konflikten dieser Welt auch noch was bewirken kann.
Jetzt ist natürlich auch die große Frage, ob es dann wirklich auch klare Worte von Steinmeier gibt oder ob er der Diplomatie um der Diplomatie willen sich dann eher zurückhält. Was erwarten Sie denn da, Herr Weimer?
Ich glaube schon, dass er im Vier-Augen-Gespräch die Dinge klar anspricht. Aber er ist ein erfahrener Diplomat und das hat man als Bundespräsident ja nicht so häufig aufgrund seiner Erfahrung als Außenminister. Umso mehr hat uns alle gewundert, und das war ja heute auch in mehreren deutschen Zeitungen ein Kritikpunkt, dass er diesen kleinen diplomatischen Fehler mit dem Dönerspieß gemacht hat. Er hat aus Berlin einen großen Dönerspieß mitgebracht.
60 Kilogramm.
Ja, eigentlich eine nette Geste und es gibt lustige Fotos, aber viele aus der türkischen Community in Deutschland fanden das gar nicht lustig, weil sie sagen, Mensch, nimm doch lieber den Kapitän der deutschen Nationalmannschaft mit oder die Chefs von BioNTech oder Cem Özdemir als ausgerechnet ein Dönerspieß. Du würdest auch nicht nach Italien reisen und eine Tiefkühlpizza mitbringen.
Ja, in der Tat, das habe ich mir hier auch sagen lassen von vielen türkischen Kollegen, die wir hier natürlich auch treffen. Die beiden Präsidenten schreiten jetzt übrigens hier die Reihe der Gäste ab. Da werden Hände geschüttelt. Also wenige Meter von mir entfernt sind da Erdogan und Steinmeier jetzt und werden hier herzlich begrüßt. Aber in der Tat, dieser Döner-Fauxpas, um es mal so zu bezeichnen, der spielt in den türkischen Medien eine große Rolle. Das macht sich gerade bei den gastfreundlichen Türken nicht gut, wenn man da gewissermaßen die eigene Verpflegung mitbringt. Und dieser Döner, der da kreiert von Gastarbeitern in den 60er Jahren angeboten wird in Deutschland, ist eben ein ganz anderer als der, den man hier isst. Und das ging dann sogar so weit, dass es Äußerungen des türkischen Verteidigungsministers gab. Da ging es um die Frage der Lieferung von Eurofightern. Die möchte die Türkei ja auch unter anderem von Deutschland haben. Und da hat der türkische Verteidigungsminister gesagt, naja, der Bundespräsident möge doch erstmal den Döner da zu Ende schneiden und dann könnte man doch darüber reden. Also das zeigt schon, das war gut gemeint, dass man diesen Döner mitbringt und dass man Herrn Kellisch mitbringt mit seiner Migrationsgeschichte, denn das war ja auch Bestandteil dieser Reise in den vergangenen beiden Tagen, auf die vielfältigen Migrationsgeschichten von türkischen Einwanderern hinzuweisen. Das war alles gut gemeint, aber ist am Ende doch sehr schlecht angekommen.
Dann sage ich vielen Dank für diese Live-Reportage von vor dem Präsidentenpalast, Frank Capellan. Wir waren ja wirklich live dabei, wie die beiden, wie Frank-Walter Steinmeier und Recep Tayyip Erdogan da angekommen sind. Sie werden sich jetzt für Gespräche zurückziehen. Danke für das Live-Mitnehmen und ich sage danke an Wolfram Weimer fürs Mitdiskutieren, Mitdenken und hier zu Gast sein. Der AfD-Spitzenkandidat für die Europawahl, Maximilian Krah, der hatte heute sicherlich keinen leichten Auftritt. Der hat sich heute mit der AfD-Parteispitze getroffen, um über seinen festgenommenen Mitarbeiter zu sprechen, dem Spionage für China vorgeworfen wird. Ich möchte da drauf schauen mit meinem Gast, dem Verleger und Publizisten Wolfram Weimer. Herr Weimer, ich möchte gerne mit Ihnen erstmal kurz reinhören in das, was Maximilian Krah in seinem Statement gesagt hat.
Nachdem heute der Haftbefehl bestätigt wurde, werde ich noch am heutigen Tag den betreffenden Mitarbeiter kündigen. Bin sehr an der Aufklärung interessiert, werde mich darum bemühen, rauszubekommen, was konkret vorgeworfen wird. Wir werden auch bei mir im Büro weiter daran arbeiten, alles zu rekonstruieren, was in dem fraglichen Zeitraum von ihm bearbeitet wurde.
Ich meine, da blieb ihm ja auch nicht so viel anderes übrig, oder?
Jetzt versucht er natürlich, Schaden zu begrenzen und erklärt, er wird im Europawahlkampf kaum mehr auftreten. Das ist ein Riesenskandal. Es ist offene Spionage von China über die AfD in die Parlamente hinein betrieben worden. Und es betrifft nicht nur irgendeinen Mitarbeiter, den man nun vielleicht entlassen kann, der ist ja verhaftet worden, sondern es betrifft natürlich das gesamte Aktionsfeld der AfD. Die AfD hat eine Schwäche für Despoten. Die kuschelt mit Putin, die mag die chinesische Führung und betreibt deren politische Agenda. Herr Krah selber hat die Folterlager der Uiguren in Xinjiang, hat er als Gruselgeschichten bezeichnet. Ich habe hier nochmal hochgeholt einen Twitter-Post von ihm, wo er schreibt, ich habe die Gruselgeschichten über Xinjiang immer für fragwürdig gehalten. Das heißt, er hat die Propaganda Pekings selber betrieben, dass in seinem Büro auch noch aktive Spionage betrieben wurde. Das setzt natürlich der ganzen Sache die Krone auf, aber es zeigt darin, dass die AfD ein tief sitzendes kulturelles Problem mit Despotien hat. In Wahrheit scheint sie autoritäre Führung toll zu finden und betreibt deswegen deren Politik. Und das darf natürlich nicht sein.
Ja, und jetzt hat Maximilian Krah ja außerdem noch betont, dass er selbst sich aber ja nicht fehlverhalten habe. Und er hat dann das dazugefügt noch in seinem Statement.
Man redet jetzt leider über China anstatt über Europa. Aus dem Grund sind wir übereingekommen, dass ich am Samstag in Donaueschingen nicht dabei sein werde. Wenn Sie jetzt aber glauben, das sei das Ende meiner Spitzenkandidatur, dann muss ich Sie enttäuschen. Ich bin und bleibe Spitzenkandidat. Es geht jetzt darum, dass wir den Wahlkampf wieder auf die europäischen Themen fokussieren und wegkommen von dieser letztlich sehr unangenehmen Angelegenheit.
Ja, und mit Donaueschingen meint Krah den Europawahlkampfauftakt der AfD. Sie haben es ja auch gerade schon angedeutet, Herr Weimer. Maximilian Krah will sich da dann jetzt erstmal zurückhalten. Das wirkt ja schon so, als will die AfD Krah jetzt erstmal aus der Schusslinie nehmen. Nur das Dilemma ist ja, er bleibt trotzdem Spitzenkandidat für die Europawahl, weil der Partei eigentlich auch nicht was anderes übrig bleibt. Die kann jetzt nicht sagen, oh, den streichen wir jetzt doch nochmal runter und da rutscht jemand nach. Also der Kandidat ist nicht einfach auswechselbar.
Nein, ich glaube auch nicht, dass man diese Linie durchhalten kann. Es wird in den nächsten Tagen werden weitere Fakten zutage kommen über die Beziehungen der AfD nach Peking und übrigens auch nach Moskau. Dort haben wir ja aktive Geldzahlungen an Spitzenpolitiker der AfD. In beiden Fällen geht es um ein Muster. Man fragt sich, warum machen die das eigentlich? Die präsentieren sich ja als Patrioten und als Deutschlandverteidiger. Aber dass ausgerechnet die mit den aggressiven Despotien so kuscheln und deren Politik betreiben, das erklärt sich aus meiner Sicht nur, dass sie autoritäre Regime an sich gut finden und sogar deren Geld nehmen und deren Programme. Und das ist natürlich für die AfD nicht peinlich oder irgendein Vorgang, den man nun mal übergehen könne. Das ist ein Riesenskandal und es dekouvriert ein Grundproblem der AfD. Und meines Erachtens erklären sich die fallenden Umfragezahlen, die wir jetzt haben, bei der AfD auch dadurch. Im Winter war die
rund um 18%, ne?
Ja, die waren im Winter bei ihrer Spitze bei 22-23%. Da dachten wir alle, dass wir die Republik richtig verändern, wenn jeder vierte Wähler die wählt. Und dann kam dieses Potsdamer Treffen, dann kam das Höcke-Interview, dann kamen immer mehr Fakten und man erfuhr, was die Spitzen dort alles treiben, gerade mit Blick auf Moskau. Das ist ja unglaublich, dass die wie so eine Polit-Truppe von Putin in Deutschland agieren. Und mit jeder Woche, mit der da mehr Fakten auf den Tisch kamen, sanken die Umfragewerte und ich vermute, dass das bei der Europawahl dann nicht so gut ausgeht, wie sich das die AfD erträumt hat.
Nur finde ich eigentlich vor dem Hintergrund ist erstaunlich, dass die AfD trotzdem noch bei rund 18% jetzt nach neuesten Umfragen liegt. Also ich habe manchmal den Eindruck, dass dieses Narrativ, was die AfD ja jetzt auch bedient, so die Presse und der Bundesverfassungsschutz, die versuchen uns als Partei zu beschädigen, genau in dieser Wahlkampfzeit. Ich habe die Sorge, dass das ziehen könnte. Also ähnlich jetzt, der Vergleich ist groß, ich weiß, aber wie bei Trump, bei dem Fehlverhalten noch und nöcher, bei dem Vergewaltigungsvorwürfe nicht dazu führen, dass Menschen ihm das Vertrauen entziehen. Das heißt, ich habe schon Sorge, dass der AfD das gar nicht so doll schadet, wie Sie jetzt gerade hoffen.
Nein, das ist bei einem Kern der Wähler, die völlig verfestigt dort sind, ganz bestimmt der Fall. Die werden sich von gar nichts, da könnten die auch auf einer Straße in Berlin Menschen erschießen und trotzdem halten. Das gibt es. Aber es gibt auch ein weites Feld von Menschen, die sich überlegen, soll ich mal aus Protest die wählen, weil ich bin gegen dieses oder jenes. Und die werden jetzt schon, wenn sie solche gravierenden Dinge erkennen, dass sie im Auftrag Moskaus und im Auftrag Pekings Politik betreiben, die werden schon abgeschreckt. Und ansonsten muss sich natürlich der Rest der Republik fragen, wenn trotzdem jetzt 15, 17, 18% die wählen sollten, dass die Probleme, die dahinter stehen, vielleicht auch gelöst werden. Das ist natürlich die Kehrseite der Medaille. Insbesondere bei der Migrationsfrage muss die Ampel handeln. Der Kanzler hat das ja auch adressiert, nur es folgen halt die Taten noch nicht. Und das ist wiederum ein Auftrag an die Mehrheitsgesellschaft.
Dieser Song, der ist vor 50 Jahren um genau 22.55 Uhr im portugiesischen Rundfunk gelaufen. E depois do adeus heißt der von Paulo de Carvalho und der Song ist der Beitrag Portugals gewesen zum Eurovision Song Contest im Jahr 1974, also vor 50 Jahren und eigentlich ein unpolitisches Liebeslied, aber er war in dem Fall dann doch total politisch. Das war nämlich das erste verabredete Geheimsignal an die aufständischen Truppen in Portugal zum Beginn des Staatsstreichs und die Folge war dann die sogenannte Nelkenrevolution, die dann letztlich zum Sturz der Diktatur geführt hat. Und mein Gast heute ist der perfekte Gast, um darüber zu sprechen. Wolfram Weinemar ist Publizist und Verleger und er hat in Portugal gelebt, während die Nelkenrevolution gelaufen ist. Erzählen Sie mal, Herr Weinemar.
Ja, ich war ein kleiner Junge und es gehört zu den ersten politischen Erlebnissen meines Lebens im Umfeld meiner Eltern. Mein Vater war Lehrer an der deutschen Schule in Porto, waren viele im demokratischen Widerstand und waren voller Angst und einige auch verhaftet. Und als die Revolution dann kam, war es eine spektakuläre Freude, eine große Erleichterung, dass Portugal nun aufbrechen kann in die Demokratie, nach Europa, auch in den Wohlstand übrigens. Und das auf einem friedlichen Weg, deswegen hat man das ja Nelkenrevolution genannt, weil die Bürger den Soldaten Nelken in die Gewehrläufe gesteckt haben. Und das war ein wunderbares Erlebnis, ist für Europa auch ein ganz großer Moment, dass es gelungen ist, ein großes, altes Kulturvolk, was so lange Jahrzehnte unter der Diktatur gelitten hat, auf diesem Wege eben in die europäische Demokratenfamilie zu holen. Wunderbar.
Sie haben es jetzt gerade gesagt, das ist aus demokratiegeschichtlicher Sicht total ermutigend. Jetzt ist es ja heutzutage so, dass eigentlich an allen Ecken und Kanten zu lesen, zu hören ist, dass die Demokratien eher auf dem absteigenden Ast sind. Wir hören viel von Aushöhlungen, von Bedrohungen. Auch so kleine Hüpfer, sage ich mal, wie der arabische Frühling waren, so ein Hoffnungsschimmer, haben sich aber in weiten Teilen nicht bewahrheitet. Also können wir in der heutigen Zeit was lernen von der Nelkenrevolution, also als Demokratielehrstunde sozusagen?
Ja, ich glaube, wenn man das erlebt hat und zurückbetrachtet, es geht immer um die demokratische Mitte einer Gesellschaft. Dieses Lied, was gespielt haben. Das wurde von einem katholischen Sender ausgestrahlt und das war das Geheimsignal für die Bevölkerung, will die Freiheit. Und dass die Katholiken, dass das Bürgertum, dass die Kaufleute, dass normale Menschen gesagt haben, wir wollen die Freiheit und Demokratie, das war das Entscheidende. Es war keine Revolution von Bombenlegern, von irgendwelchen Extremisten, von Ideologen oder so, sondern wenn die Mitte aufsteht und sich entscheidet für die Freiheit, dann gewinnt sie auch. Das ist diese Botschaft der Nelkenrevolution und deswegen ist sie so schön. Das Lied, was sie gespielt haben, hatte übrigens damals beim Eurovision Song Contest nur 3 Punkte bekommen in Brighton. Es war musikalisch gar kein Erfolg, aber es wurde politikgeschichtlich ein großer.
Wolfram Weimer hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Publizist, Verleger und Erleber der Nelkenrevolution vor 50 Jahren. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Besuch, für die Zuschaltung, fürs Gespräch und für Ihre Gedanken.
Ich danke Ihnen. Alles Gute.